ARD.
Ich trete heute nicht zurück, obwohl ich klinge, als sei es mehr als nötig.
Gute Besserung, kann ich nur sagen.
Frauenrentner und Dietmar Woidke retten der SPD die Wahl. Und ich finde, das klang wie so ein Abenteuerroman.
Ich hatte gestern mal frei und habe das völlig verpasst und wache heute Morgen auf meinem Handy auf. Und das Erste, was ich lese, ist Machtergreifung. Und ich dachte schon, das ging jetzt aber doch schneller als gedacht.
Ja, ich wollte ein Flugtaxi nehmen, aber es war gerade keins da.
Und jetzt wollte ich mir vor ein paar Wochen ein Deutschlandticket kaufen. Und bis heute, nach 3 Wochen, steht immer noch in der E-Mail, Ihr Abo wird leider erst mit Verzögerung bereitgestellt. Bitte stellen Sie keine Fragen, es dauert noch etwas. Ich glaube, da ist der Preis dann fast irrelevant, wenn man es gar nicht kriegt.
Und das Tolle daran war aber, dass ich dadurch zufällig eine S-Bahn bekommen habe, die 3 Minuten früher fuhr.
Hast du gelesen, was Boris Palmer geschrieben hat, den ich für einen der talentiertesten Kabarettisten in diesem Land halte?
Extra 3. Bosettis Woche.
Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben. Jetzt ist die Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und wir übernehmen diese Verantwortung, indem wir einen Neustart ermöglichen.
Das, was Ricarda Lang da sagt, klingt ein bisschen, als gäbe es durchaus Zeit, nur um an einem Stuhl zu kleben. Nur jetzt gerade passt es halt nicht. Und das ist okay, lebt aus, was euch glücklich macht, solange der Stuhl einverstanden ist. Die Grünenspitze ist zurückgetreten, weil sie wohl nicht mitbekommen hat, dass Rücktritte total out sind. Ich trete heute nicht zurück, obwohl ich klinge, als sei es mehr als nötig. Das erklären wir, glaube ich, gleich noch. Das hier ist Bosettis Woche, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti. Und ich kann das mit der Stimme erklären, aber erstmal möchte ich meinen heutigen Gast begrüßen. Heute ist nämlich einer meiner Lieblingsgäste da, was man unschwer daran erkennen, dass er, glaube ich, schon zum 3. Mal da ist. Ihr kennt ihn von der Bühne und von seiner Sendung im Deutschlandfunk Zingsheim braucht Gesellschaft. Martin Zingsheim ist heute da.
Gute Besserung, Hi. Kann ich nur sagen.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr. Du klingst erstaunlich.
Ich klinge erstaunlich, das stimmt, das Kompliment nehme ich an. Das ist sehr schön. Aber erstmal, bevor wir darüber reden, du bist ja auch so jemand, den man nicht ankündigen kann. Weil wenn man sagt, was du machst, dann hören die Leute immer schon deinen Namen. Das ist bei mir auch so. Ich habe auch diese egozentrischen Titel von Sendungen.
Weißt ja, du, ich arbeite heißt so auch alles schon gerade arbeite ich schon am nächsten Konzept an einer Musiksendung, die ich dann nennen werde, Zingsheim hört alles. Wahrscheinlich hat irgendein Marketing-Fuzzi mir irgendwann ins Ohr geflüstert, dass man in jede weltweit verfügbare Sendung, die man einem gibt, den Nachnamen reinschmuggeln muss.
Ja, ich glaube, vielleicht verraten wir damit auch unabsichtlich, dass Dieter Nuhr unser großes Vorbild ist. Ne?
Ja.
Aber er hat ja zumindest die Ausrede, dass man mit seinem Nachnamen schöne Wortspiele oder auch nicht so schöne, aber jedenfalls Wortspiele machen kann. Bei uns ist es ja gar nicht so. Wir machen einfach unsere Nachnamen in die Titel und wann immer uns jemand ankündigen will, ist dieser Spannungsbogen kaputt, bevor er vorbei ist, weil man den Nachnamen dann schon mal hört.
Ja.
Ich bin ein bisschen heiser. Das heißt, du musst einfach alles machen heute.
Wie kann das sein? Du hast schon so viele Preise in deinem Leben bekommen. Warum bist du immer noch so hart am Feiern, nur weil du den Deutschen Fernsehpreis bekommen hast?
Das ist gut. Eigentlich ist diese Stimme mein geheimer Trick, um den Fernsehpreis in diese Folge einzubauen, damit das erwähnt wird, weil ich so stolz bin.
Eigentlich klingst du fast wie Reich Ranicki, als er sagt, ich nehme den Preis nicht an. Ja, wie viele Stunden hier warten müssen.
Ich war aber nicht so würdevoll, muss ich sagen. Ich war nicht so würdevoll, ich war wahnsinnig aufgeregt. Und wo wir bei Spannungsbogen sind, dieser Spannungsaufbau beim Fernsehpreis hat mich komplett zerstört, weil man ja wirklich vorher einfach nicht weiß, ob man gewinnt. Und dann dauert diese Show halt 3 Stunden. Also echt Props an Barbara Schöneberger, die hat richtig durchgezogen, aber trotzdem ist das halt eine lange Veranstaltung und du sitzt da und weißt es die ganze Zeit nicht. Und ich wusste, wir kommen irgendwie als Vorletztes dran. Und dann ist es bis zu diesem Moment, der Preis geht an, weißt du es nicht. Und ich war so ein bisschen aufgelöst. Aber ich habe gar nicht gefeiert. Also ich habe ein bisschen gefeiert, aber ich habe gar nicht getrunken. Ich habe nur Wasser getrunken und bin um 22:45 da abgehauen.
Das war vielleicht der Fehler. Der Körper verträgt sowas einfach nicht, ein solches Verhalten. Siehst du, ich war am Mittwoch dagegen so aufgeregt, obwohl ich schon wusste, dass wir gar nicht gewonnen haben, dass ich auf dem Weg zum Fernsehpreis mein Portemonnaie verloren habe und plötzlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt war. Und nun,
aber bist du trotzdem hingegangen, weil wir haben uns nicht getroffen. Ne?
Nee, ich war dann am Ende gar nicht da, weil ich damit beschäftigt war in den Innenräumen der Kölner Verkehrsbetriebe und auf dem Fußweg mein Portemonnaie mit sämtlichen Karten zu suchen. Und jetzt darf ich wieder ausgiebige Bekanntschaft mit den Ämtern der Stadt Köln machen, um alles neu zu beantragen.
Das heißt, du hast es nicht wiederbekommen?
Nein, danke.
Das ist sehr schade. Ich habe in der letzten Folge, ich werde es jetzt nicht nochmal nacherzählen, aber erzählt, wie ich meinen Rucksack mit meinem Laptop einfach in der Bahn habe liegen lassen, wie so ein sehr dummer Mensch, der ich bin. Und ich habe es aber nachher wiederbekommen und ich habe eine Empfehlung ausgesprochen, das ab und zu mal zu tun, weil man sich dann so freut, ne, weil man das dann sehr viel mehr zu schätzen weiß. Aber du hast den letzten Teil dann leider ausgelassen. Dann funktioniert das natürlich nicht, Martin.
Ja, ich weiß auch nicht, mein Schlagzeuger sagte auch, Martin, warum machst du sowas? Du bist doch schon groß. Anscheinend verliert man keine Sachen mehr, wenn man erwachsen ist. Das war mir nicht klar.
Ja, das hat mir auch niemand gesagt. Weißt du, wenn das irgendwo mal jemandem einem sagen würde, dann würde man das ja auch nicht tun. Ich dachte, das sei angemessen. Aber naja, wir müssen über traurige Dinge reden, glaube ich.
Noch trauriger als eine verlorene Barmer-Karte.
Eine verlorene Barmer-Karte, guck mal, wie schön ich klinge, eine verlorene Barmer-Karte, die rangiert schon ganz weit oben bei den traurigen Dingen, aber ich glaube, das toppt es vielleicht noch ein bisschen.
Cringe der Woche.
Die Diagnose ist, Deutschland hat Ampelfrust.
Wir brauchen schneller Neuwahlen, wir können nicht ein Jahr so weitermachen.
Es waren die Rahmenbedingungen, es war die taktische Lage, es war ausdrücklich nicht der Spitzenkandidat.
Es waren andere Umstände, die uns den Erfolg verwehrten.
Wie weit will man eigentlich als FDP noch sinken?
Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass wir dabei ziemlich unter die Räder gekommen sind.
Das ist lediglich eine Etappe. Der Osten ist blau, wir sind stärkste Kraft im Osten.
Schlechte Stimmung, in Bezug auf diese Regierung herrscht.
Ja, erstmal müssen wir den Kurs weiter fortsetzen.
Mit dem Weiter-so wird es nicht besser werden.
Der Osten ist blau, ist natürlich ein sehr schöner Satz, also wenn er nicht das bedeuten würde, was er bedeutet. Am vergangenen Wochenende war Landtagswahl in Brandenburg, was ein bisschen gemein ist, finde ich, weil wir uns ja noch gar nicht erholt haben von den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. In Brandenburg aber hat die SPD am meisten Stimmen bekommen, das ist jetzt nichts Neues, muss man ehrlich sagen. Ich glaube, seit der Wende war es nie anders. Also eigentlich müssen wir da gar nicht groß drüber reden, weil es hat sich ja nichts geändert. Außer Platz 2, 29,2% für die AfD. Ist das so, diese Landtagswahlen, ist das so eine Serie, die du guckst? Also verfolgst du das?
Ja, man hat immer von Westdeutschland aus das Gefühl, das ist eine ganz eigene Staffel mit fragwürdigen Fortsetzungen im Osten gibt und es hier ein ganz anderes Game ist. Aber ja, natürlich verfolge ich das und ich muss sagen, ich wundere mich über mich selber. Ich dachte, dass es in den letzten Jahren politisch ganz anders kommen wird nach der letzten Bundestagswahl. Ich habe das völlig falsch eingeschätzt. Ich war immer der Meinung, Mensch, diese Kombination aus Grün und Gelb, das wird richtig hart für die SPD, weil bestimmt diese Zukunftszusammenarbeit aus wirtschaftsfreundlichen Liberalen und nachhaltigkeitsbewussten Grünen, das kann voll die zukunftsinnovationstaugliche Sache werden. Und das wird bestimmt richtig hart für die SPD. Und jetzt ist es, merkt man mal wieder, wie wenig Ahnung. Ich habe ganz anders gekommen und plötzlich kommen die, auf die ich getippt habe, voll unter die Räder politisch. Sehr seltsam.
Also erstmal bewundere ich völlig ironiefrei deinen Optimismus. Das finde ich toll. Wenn man das so sieht, dann hätte das auch sein können. Aber dann ist eben die große Frage, ist es denn die politische Ausrichtung der Parteien, die es dann doch unmöglich macht und du hast es falsch eingeschätzt oder ist es das Personal?
Ich glaube, das ist jetzt meine laienhafte Vermutung, dass die Grünen wie die FDP so im Kern Transformationsparteien sind. Also eigentlich Leute, die ständig wollen, dass die Gesellschaft sich in ihren Grundzügen irgendwie wandelt. Also sozusagen Parteien, die diese Prämisse, du musst dein Leben ändern, mit sich führen. Und ich glaube, dass das in der jetzigen Zeit den meisten Menschen zu anstrengend ist und dass die meisten Leute nach etwas suchen, was ihnen eher ist schon okay so, wir machen weiter so, schön unauffällig auf Kurs bleiben, als Leute, die ihnen auf den ersten Blick zumindest so viel abverlangen, sei es in Sachen Eigenverantwortung, Zukunftskonzepte, Innovation oder sei es in Sachen Klimawandel, Nachhaltigkeit, dass die Menschen psychologisch wahrscheinlich gerade nicht in der Lage sind, sich so viel Transformation anzutun.
Ich finde das eine interessante Gleichsetzung. Ich muss da kurz drüber nachdenken, weil ich bin mir nicht so sicher, ob ich dem, also natürlich schreibt sich kaum eine Partei so sehr Fortschritt auf die Fahnen wie die FDP. Aber es ist ja was fundamental anderes damit gemeint, als jetzt bei einer Partei, die sich Klimaschutz auf die Fahnen schreibt. Das hat ja ehrlich gesagt mit Fortschritt erstmal gar nichts zu tun, ne? So, aber Transformation aus einer Notwendigkeit heraus. Und es ist auch fundamental etwas anderes, als zu sagen, wir wollen fortschrittlich sein in unserem Miteinander, im Sozialen, in unserem politischen Denken. Und das sehe ich bei der FDP jetzt ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Und nur den technischen Fortschritt nutzen zu wollen, ist ja nicht wirklich etwas, das Menschen eine Veränderung ihres eigenen Lebens abverlangt. Und die FDP ist natürlich jetzt auch nicht so bekannt dafür zu sagen, okay, was uns vor allen Dingen wichtig ist, ist, dass wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen, sondern sie machen ja Politik für die Gewinner und Gewinnerinnen des Systems. Und ich meine, die Grünen wollen doch im besten Fall, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie dem gerecht werden, dass sie eben auch eine soziale Partei sind, ne, die sagen, okay, Klimaschutz muss sein, aber wir machen das aber in eine sozial verträgliche Art und Weise. Das ist ja etwas, das ihnen gerne vorgeworfen wird, dass sie das nicht zu Genüge tun.
Ja, vielleicht aber rangierte die Grüne Partei immer unter einem linkeren Label, einem sozialeren Label, als sie es tatsächlich vielleicht im Kern ist. Hast du gelesen, was Boris Palmer geschrieben hat, den ich für einen der talentiertesten Kabarettisten in diesem Land halte, geschrieben hat?
Nach Söder, nach Söder.
Das ist Geschmackssache. Aber und er hatte in etwa geschrieben, dass wenn die grüne Jugendspitze jetzt auch geschlossen austritt, das seien ja alles schlaue Leute, die werden ihren Fehler sicherlich in 20 Jahren selber bemerken. Und dass er dezidiert gesagt hat, es sei völlig richtig, eine linke Politik sei überhaupt nicht bei den Grünen sozusagen ursprünglich zu Hause. Da habe ich lange drüber nachdenken müssen, ob da vielleicht ein Punkt getroffen ist, dass die Grünen uns linker, sozialer, wie du sagst, die ganze Gesellschaft mitnehmender erscheinen, als sie es dann vielleicht am Ende sind.
Aber ja, also ich meine, es ist, glaube ich, in dem Fall vielleicht tatsächlich schwierig, über eine ganze Partei pauschal zu sprechen, was ich jetzt einfach schamlos über die FDP auch gerade gemacht habe, ne? Aber das ist auf jeden Fall eine Baustelle, an der die arbeiten müssen, das glaube ich auch. Es ist aber auch eine schwierige Aufgabe, wenn du eine Transformation für notwendig hältst, die kostet, die Investition erfordert, dann ist es natürlich eine Aufgabe, das sozial verträglich zu machen. So, aber es ist die Frage, ob sie es gut genug machen. Und die SPD, ist halt die Frage, wie sehr die SPD am Ende darunter leidet. Was ich ganz schön fand, war die Berichterstattung über diese Brandenburg-Wahl. Meine Lieblingsschlagzeile stand auf Zeit Online, da stand: Frauen, Rentner und Dietmar Woidke retten der SPD die Wahl. Und ich finde, das klang wie so ein Abenteuerroman.
Ja, oder so.
So, als würden sie so schreiben: Erlebt nun die spannende Rettungsmission, auf der Frauen, Rentner und Dietmar Woidke gegen Drachen kämpfen und einen geheimen Schatz finden müssen, um die SPD zu retten.
Ja, wie früher das Sat.1 Top-Movie am Freitagabend. Frauen, ja. Rentner und Dietmar Woidke.
Ja, und direkt darunter stand auch eine andere Schlagzeile und die stand so ein bisschen, da hatte ich so das Gefühl, die könnte auch von so einem Sportkommentator kommen. Jetzt müssen die Grünen ins Risiko gehen. Es war so, jetzt müsst ihr angreifen. Fand ich sehr schön.
Ja, unglaublich. Wer hätte das gedacht, dass Ricarda Lange und Armin Nuripur nach so kurzer Zeit, ich würde fast sagen, gezwungen werden aufzugeben, denn anscheinend gab es ja intern ganz schön Druck und wurden sehr viele Gespräche geführt und es war dann irgendwie auch klar, dass die Schuld nicht in Richtung Habeck und seine Vertrauten gesucht wird, sondern bei Ricarda Lange und Armin Nuripur, was mir persönlich so einen Stich versetzt hat. Es ist ja grundsätzlich eine große Gefahr, wenn man anfängt, mit Politikerinnen und Politikern zu sprechen, als wie mit Menschen. Und das, weil man sofort diese natürliche, gesunde Abneigung plötzlich verliert. Und jetzt saßen beide, Ricarda Lange wie Armin Nuripur, schon bei mir im Deutschlandfunk auf dem Sofa. Und wir haben uns unterhalten. Und ich bin sehr froh, dass Interview mit Friedrich Merz damals nicht zustande gekommen ist. Wahrscheinlich könnte ich meinen Job an den Nagel hängen, wenn ich auch da plötzlich irreparable Sympathien aufgebaut hätte.
Ja, das ist aber auch was, was Sie alle können. Ich muss gerade dran denken, Robert Habeck kommt in meine Sendung, aber erst im Februar. Da muss ich sehr aufpassen natürlich, dass ich den dann nicht vielleicht auch nett finde. Aber ich habe jetzt mit den wenigen Politikerinnen und Politikern, mit denen ich schon gesprochen habe, auch gemerkt, das können die fast alle, dass man sie einfach wahnsinnig sympathisch findet, wenn man sie trifft. Dass man denkt, ach guck, die ist ja gar nicht so, die ist ja wie ich. Also das ist, glaube ich, eins der großen Talente, das du brauchst in der Politik, wenn du erfolgreich sein willst. Ich will jetzt also nicht sagen, dass das nicht vielleicht, ich habe die noch nie, Ricarda Lang habe ich einmal getroffen, aber im Bundestag aber nur ganz kurz. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht nett sind, so, ne? Aber ich glaube, man muss aufpassen, sich dem zu schnell hinzugeben.
Ja, es, Wahnsinn, es sind Menschenfischer, natürlich, ja. Und ich weiß
es sind aber auch Menschen.
Es sind auch Menschen. Es sind menschliche Menschenfischer. Und klar, das war für mich einer der aufregendsten Abende in meinem Leben, als Wolfgang Bosbach und Gregor Gysi zusammen bei mir auf dem Sofa saßen und Weißwein tranken und nach und nach die Show übernommen haben. Weil ich war wirklich hin und her gerissen, wen ich jetzt eigentlich sympathischer finde. Und Das war ganz schön risky und am Ende waren sie, glaube ich, fast tiefer im Humorgeschäft drin als ich an dem Abend.
Ja, aber das ist so, also ich kann das sehr gut nachfühlen, weil ich das wirklich auch gespürt habe. Ich bin aber auch so, ich weiß nicht, wie du so mit wen du so auf Anhieb magst, ne? Was für Menschen. Bei mir ist es wirklich ganz viel so, wenn Leute nett zu mir sind, mag ich die sofort. Also wenn Leute nett zu mir sind, habe ich sofort den Drang, auch nett zu ihnen zu sein. Und Menschen in der Politik, die können das einfach, die können das so, dass du es ihnen abkaufst. Die können das so, dass du denkst, so ey, am Ende des Gesprächs tauschen wir Nummern aus und werden beste Freunde. Und das haben die einfach drauf. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen. Die Frage, große Frage wäre jetzt natürlich, ob das mit Leuten aus der AfD auch so wäre. Hast du davon mal jemanden getroffen?
Ich mache wahrscheinlich jedes Mal vor meiner Sendung den Vorschlag, jemanden von der AfD aufs Sofa zu setzen, aber der Deutschlandfunk ist immer dagegen. Nein, haben wir noch nicht, haben wir auch weiterhin nicht vor. Aber im Prinzip sprechen wir ja gerade ein Stück weit über die Wichtigkeit der Person, die Personalisierung in der Politik. Und das ist ja vielleicht auch eine Sache, die gerade wieder extrem zunimmt, wenn man sich das Bündnis Sarah Wagenknecht anschaut oder auch die Zuspitzung auf Dietmar Woidke in Brandenburg. Dann sieht man, dass es jetzt gerade wieder so einen Schub gibt, dass es sich zuspitzt auf eine Person. Und dann wird es natürlich auch die Wahlentscheidung eine zunehmend weniger von Sachfragen und von Wahlprogrammen oder Statements abhängige, sondern was du sagst, mit wem man sich identifiziert. Also Politikerinnen und Politiker schaffen ja diesen Spagat, dass sie über Inhalte reden, aber gleichzeitig so eine rein emotionale Projektionsfläche bieten, auf die man die eigenen Wünsche draufpappen kann. Und Bodo Ramelow war so ein Phänomen, Dietmar Woidke, Sarah Wagenknecht. Ich weiß auch sozusagen über den amerikanischen Wahlkampf natürlich zum Beispiel vor allem, wie meine subjektive emotionale Haltung zu den beiden Kandidaten ist und weniger, was jetzt sozialpolitisch tatsächlich die Unterschiede zwischen Kamala Harris und Donald Trump sind.
Ja, und aber, wo du das gerade sagst, das wollte ich nämlich eben eigentlich noch sagen, Robert Habeck ist da eben auch absolut einzureihen, ob er das nun will oder nicht. Ne? Weil und da finde ich es eben nicht nur aus Wählersicht ein Faktor, sondern ich habe, wo wir quasi ein bisschen über die Probleme der Grünen sprechen, ich finde auch parteiintern, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da für interner ablaufen, so ist es nicht gemeint, aber mein Gefühl von außen ist, dass es intern so eine Fokussierung auf Robert Habeck gibt. Ne? Also es wird ja jetzt auch spekuliert oder es wurde irgendwo gesagt, ich weiß es nicht, dass die Parteispitze zurücktreten muss und sozusagen die Schuld auf sich nehmen muss, um Robert Habeck zu schützen, weil er als Figur natürlich wahnsinnig gehasst wird von vielen und auch irgendwie niedergemacht wird, aber eben auch das Potenzial hat und auch einfach von vielen Leuten wahnsinnig verehrt wird. Und ich glaube, dass das nicht gut ist für eine Partei. Ich glaube, dass das gerade für eine Partei wie die Grünen überhaupt gar nicht gut sein kann. Und ich glaube, bei Sarah Wagenknecht, ja, also ich habe das ein paar Mal schon gesagt, aber ich fände es wirklich wahnsinnig lustig, wenn Sarah Wagenknecht aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht austreten würde.
Das wird
was
kommen.
Ja rechtlich,
Das wird
ja, ich meine, sie muss das ja auch können, meinst du?
Ich glaube, dass da irgendwann werden sich da Leute emanzipieren und dann wird sie sich auch davon wieder distanzieren. Und ich glaube, ja, ich glaube, die wird ihr eigenes Bündnis irgendwann wieder verlassen, so wie Frauke Petry irgendwann die AfD verlassen hat. Ja, glaube schon.
Ja, aber es ist so schön. Also, was machen sie dann? Benennen sie sich um oder sind sie dann einfach noch ihr Fanclub? Ich weiß es nicht. Ich finde die Frage interessant, was von einer Partei übrig bleibt, wenn eine prominente Person, es muss ja, wie man an Habeck sieht, nicht mal der Vorsitzende sein, also momentan, aber wenn eine prominente, charismatische Figur aus einer Partei, was, wenn die weg ist, was bleibt dann noch übrig? Und bei den Grünen würde ich jetzt wirklich denken, das wäre schon echt ein Schlag. Ich meine, als Sarah Wagenknecht bei der Linken weggegangen ist, hat man auch gesehen, dass es war ein Riesenschlag. Aber beim Bündnis Sarah Wagenknecht, okay, die sind jetzt auch noch sehr jung, ne? Aber
und hast du das gehört? Die haben sogar ihre Mitgliederzahlen sind gedeckelt. Man kommt gar nicht rein in diese Partei so richtig. In manchen Landkreisen, haben sie das irgendwie auf 70 Mitglieder oder so gedeckelt und da muss man ein richtiges Aufnahmeverfahren durchlaufen, muss ja vorstellig werden und einer von der AfD hat das versucht mit Perücke, den haben sie dann an der Zahnlücke erkannt und dann doch nicht aufgenommen. Also es ist irgendwie sehr, sehr seltsam. Also es ist jetzt nicht gerade die basisdemokratische Mitmachpartei. Und naja, wenn es eine Fokussierung auf Robert Habeck und seine Leute gibt, dann wird die Grüne Partei natürlich irgendwie auch vielleicht zentralistischer organisiert, wenn jetzt die Brandner vielleicht den Job von Ricarda Lang übernimmt und andere Vertrauensleute von Robert Habeck. Das ist ja immer die Frage, auf was wir
Wählerinnen... Glaubst du das, dass das passiert?
Ich glaube, dass...
Dass diese Entwicklung passiert?
Wenn das jetzt offiziell der Realo-Flügel oder wie auch immer, das ist ja vielleicht auch ein bisschen albern, das immer noch so zu nennen, aber wenn Franziska Brandner kommt ja, glaube ich, aus seinem Ministerium und wenn die jetzt den Job übernimmt, dann sind es auf jeden Fall Vertrauensleute von Robert Habeck. Und ich finde es ein bisschen schade, weil die Grünen sind ja dafür auch bekannt, dass sie auf Parteitagen total wild und kontrovers diskutieren. Und ich finde, das war immer ein Pluspunkt dieser Partei und das war sehr Sympathisches und Gutes. Aber damit stehe ich wahrscheinlich prozentual eher allein auf weiter Flur, weil die deutsche Bevölkerung immer so tickt, dass sie immer Geschlossenheit haben will. Mich erinnert das immer an so eine alte Nummer von Volker Pispers, als er sagte, wenn zwei Kandidaten antreten, ist es Kampfkandidatur. Wenn nur einer zur Wahl steht, ist es eine Wahl. Und die Reihen müssen geschlossen sein und bloß keine Diskussion. Und sind wir gespannt, im November ist der Parteitag der Grünen. Hm? Und dann wird man ja sehen, ob das sozusagen ein bisschen Friedhofsruhe ist und alles sich auf Habeck und dessen Kanzlerkandidatur zuläuft oder ob das wieder, wie wir die Grünen eigentlich kennen und lieben, wild und furios und kontrovers wird.
Ich meine, der Vorstand der Grünen Jugend ist ja jetzt geschlossen zurückgetreten und will austreten, was ich ganz interessant finde, aber es ist natürlich die Jugendorganisationen von Parteien, die sind ja auch dann gerne mal, ach, wie soll man es nennen? Ich sage jetzt einfach mal, die haben ja häufig mal eine klarere Haltung. Hast du gerade keck gesagt?
Keck. Ich finde das Wort keck passt für Jugendorganisationen von politischen Parteien ganz gut. Es sind kecke Leute, die dann, sobald sie den Vorsitz der Jugendorganisation abgeben und in die echte Politik wechseln, sich plötzlich ein Jackett kaufen und weniger keck daherkommen.
Ja, mach dir keine Sorgen, Martin, du bist überhaupt gar nicht alt. Du benutzt Worte wie keck, aber überhaupt nicht. Mach dir keinen, du bist total jung und hip,
nennt man das. Aber wirklich alt und altmodisch ist das, was Sie geschrieben haben, dass Sie, was war das, eine klassenbewusste Politik oder eine, also es war wirklich ein bisschen retro formuliert dafür, dass das so junge Menschen sind.
Naja, ich glaube, wir müssen, wo wir bei absurden, traurigen Dingen oder auch bei Situationen sind, in denen man heiser werden kann, müssen wir noch hierüber reden.
Es gibt einen Antrag, den habe ich gestellt. Es gibt einen Geschäftsordnungsantrag. Ich widerspreche, Sie haben diesen jetzt abzustimmen.
Ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Ich als Alterspräsident trage hier meine Auffassung vor.
Sie missachten unsere Abgeordnetenrechte.
Ich bitte darum, dass die Mikros abgestellt werden, damit ich nicht ständig unterbrochen werde.
Ich widerspreche auch diesem Ordnungsruf.
Unterbrechen Sie meine Rede nicht. Ich erteile Ihnen einen zweiten Ordnungsruf.
Was Sie hier treiben, ist Machtergreifung.
Ja, gute Laune in Thüringen. Was war denn da los?
Ja, unglaublich. Ich hatte gestern mal frei und habe das völlig verpasst und wache heute Morgen auf meinem Handy auf. Und das Erste, was ich lese, ist Machtergreifung. Und ich dachte schon, das ging jetzt aber doch schneller als gedacht.
Genau, Thüringer Landtag, wir haben gerade einen Zusammenschnitt der ersten Sitzung gehört. Ich glaube, das hat es so vom Ton alles ganz gut getroffen. Und es ist ganz interessant, die AfD hat mitten im Wahlkampf, vermutlich nicht ganz zufällig, im Wahlkreis Sonneberg ihren Kandidaten ausgetauscht, und zwar gegen den 73-jährigen Jürgen Treutler. Ich sage das Alter dazu, weil das vermutlich der Grund dafür ist, dass sie den ausgetauscht haben, denn sie darf dadurch den Alterspräsidenten stellen, der die Sitzungen leitet, bis ein Landtagspräsident gewählt ist. Und wie das klingt, wenn ein AfD-Alterspräsident eine Sitzung leitet, das haben wir gerade gehört. Es ist schon interessant. Und er hat durchaus, sagen wir mal, interessante Dinge gesagt. Er hat unter anderem gesagt, es gibt nicht nur das Recht, es gibt auch den Geist des Rechts. Es gibt nicht nur die Gesetze, es gibt auch den Geist der Gesetze. Und das ist etwas, das man genau dann sagt, wenn man sich über Gesetze hinwegsetzen will. Und ich frage mich manchmal, wenn ich solche Dinge lese, wenn ich solche Dinge höre, an welchem Punkt denn die Warnung und die Mahnung kommt, die wir hören. Jetzt sage ich das große Wir wieder, ne? Aber so wir als Gesellschaft. Wann kommt sie denn?
Ja, man denkt sofort an, ich werde die Demokratie mit ihren eigenen Waffen schlagen, oder? Ja, ich habe bei mir auch so eine, also wenn ich ganz ehrlich bin, auch so eine fatale Gewöhnung an die AfD bemerkt, weil ich auch lange Zeit gesagt habe, ach komm, ja, 8-9% radikale Spinner hatten wir immer. Und ja, 15% gut, aber das ist im Osten, das muss man auch historisch anders bewerten. Ach, sind 25%, ja, 25% sind aber halt nicht die Mehrheit. Und ja, so redet man Stück für Stück weiterhin schön. Und jetzt merke ich selber, dass ich an dem Punkt bin, naja, jetzt dann, wenn die Menschen das gewählt haben, dann müssen sie sich das jetzt anschauen und gucken, was das bedeutet. Aber der Point of No Return ist dann vielleicht auch irgendwann recht schnell erreicht.
Ich kann das total gut nachfühlen. Du hast, glaube ich, gerade so die Entwicklung nacherzählt, die ganz viele hatten. Und ich habe auch das Gefühl, wir reden so Woche für Woche immer wieder darüber. Das ist so.
Und das Krasse ist ja, die reden nicht über uns. Das interessiert die überhaupt nicht. Aber wir haben diese Fokussierung und diese Obsession mit diesen Leuten. Und man ist ja so hin und her gerissen zwischen, dadurch, dass wir ständig darüber reden und auch emotionalisiert darüber reden, besorgt darüber reden, panisch darüber reden, dass man immer weiter zu diesem Phänomen wahrscheinlich gleichzeitig auch beiträgt. Und Schweigen ist aber auch keine Option. Und das ist, glaube ich, die Win-Win-Situation, in die sich Faschisten einfach hinein manövrieren, indem sie den Rest vor die Situation stellen, dass egal wie man es macht, macht man es falsch. Ja, wenn man anfängt zu sagen, okay, wir lehnen radikal alles ab und streben ein Verbot an, jede Gesetzesinitiative wird einfach, weil sie aus der Ecke kommt, abgelehnt. Du kannst auf alles so reagieren, dass die Gegenseite sehr, sehr schlecht dabei aussieht. Und dann zu sagen, okay, gibt es vielleicht Punkte, an denen sozusagen die Partei berechtigte Ansichten von Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich aufnimmt, kann man die ihnen wegnehmen, indem man diese Punkte selber besetzt, dann heißt es, man läuft den Rechten hinterher. Das ist, und wir haben noch kein Mittel, aus dieser Lose-Lose-Situation, glaube ich, rauszukommen. Und ich habe mich selber dabei erwischt, wie ich dachte, Mensch, vielleicht ist das eine ganz gute Sache, dass Friedrich Merz jetzt Kanzlerkandidat wird. Aber das ist vielleicht auch eine Illusion, dass dann Menschen, die irgendwie irgendwo rechts der CDU stehen, irgendwie ins demokratische Spektrum zurückgeholt werden. Who knows?
Ja, der große Trick, das, was sie machen, ist ja Dinge sagen, die nicht so stehen bleiben können. Und das ist auch so. Weil, also diese Entwicklung, die du gerade skizziert hast, ne, diese emotionale, diese irgendwie es vor sich selber verharmlosen und plötzlich an einem Punkt sein, an dem man denkt, oh, das Wasser kocht ja schon und ich bin der Frosch. Das ist ja das eine, aber in der öffentlichen Debatte, wie man damit umgehen soll, da gab es ja eine ähnliche Entwicklung, ne? Und im Journalismus gibt es natürlich seit vielen Jahren immer diese Diskussion, thematisiert man sie oder nicht? Und es ist ein Problem, bei dem man, glaube ich, wirklich anerkennen muss, dass es keine Lösung gibt. Weil du kannst es tatsächlich nicht so stehen lassen. Vor allen Dingen an irgendeinem Punkt nicht. Also man hätte vor vielen Jahren hätte man sie ignorieren können. Das hätte vielleicht geholfen. Also, ne, dass sie gar nicht erst an einen Punkt kommen, an dem sie so debattenbestimmend werden. Aber an dem Punkt, an dem sie jetzt sind und auch schon seit einigen Jahren sind, kannst du es ja wirklich, du kannst es irgendwie nicht ignorieren. Und ja, du hast recht, es ist eine einseitige Liebe. Ne? Also es ist so, wir investieren da sehr viel mehr als sie. Bin auch ein bisschen beleidigt. Aber es gibt schon ein paar, es gibt ja ein paar, die auch... die sich auch mit uns befassen.
Naja, aber weißt du, Martin Sellner und Götz Kubitschek sitzen nicht bei irgendeiner Veranstaltung vom Antaios Verlag und erörtern, Mensch, wie gehen wir mit dieser Frau Bosetti um? Wie können wir darauf reagieren? Das stellt uns ja vor richtige argumentative Probleme und wie wir es machen, irgendwie machen wir es falsch. Nee, das tun sie nicht. Sie reden über ganz andere Dinge.
Ja, aber das ist etwas, das sie eben grundsätzlich nicht tun. Eine gute Argumentation suchen, ne? Eine vernünftige und so, das tun sie nicht. Aber sie werden, also jetzt nicht über mich persönlich vermutlich, ne? Aber ich meine so über alle, die nicht recht sind sozusagen. Ich glaube, sie machen sich schon sehr, sehr viele Gedanken, wie sie das demokratische Miteinander untergraben können. Weil der Trick ist zwar, der wirkt zwar einfach, aber ich finde, man muss schon auch anerkennen, dass sie das in ihrem Sinne gut machen. Sie haben, das habe ich in diesem Podcast auch irgendwann vor ein paar Folgen schon mal gesagt, aber sie haben natürlich auch, sie kämpfen den leichteren Kampf, weil sie nicht gebunden sind an die Realität, weil sie nicht gebunden sind an Moral und Anstand. Nur mich wundert das immer wieder. Also eigentlich wundert mich, dass Menschen, die kontinuierlich lügen, die leichtere Aufgabe haben. Weil wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer Situation, in der ich lügen muss, um durchzukommen oder um zu erreichen, was ich will, um nicht, ne, irgendwie erwischt zu werden sozusagen, dann bereitet mir das Stress. Und ich habe das Gefühl, der AfD und dem Umkreis, nenne ich ihn jetzt mal, bereitet es fast schon Freude, weil sie dadurch so frei sind von der Realität. Und das kann man ihnen vorwerfen, aber das ist ja etwas, was am Ende ein Vorwurf sein muss an die Gesellschaft, weil sie das durchgehen lässt, weil sie sich einfach von Menschen, die sagen, guckt mal, die anderen belügen euch, lasst das nicht mit euch machen, schamlos belügen lässt. Und auch so offensichtlich, also es ist ja jetzt nicht so, als seien das irgendwie schwer zu durchschauende Lügen. Es ist einfach, du musst einmal googeln und du siehst, ah, stimmt nicht. Und dann sagen sie, aber das ist die Mainstream-Presse, die ihr da lest, die lügen. So, ne? Und ich bin so fasziniert davon, das Lügen zu erzählen, die leichtere Aufgabe im gesellschaftlichen und politischen Diskurs ist. Da komme ich, glaube ich, nicht so richtig drüber hinweg.
Ja, und selbst da, wo es keine dezidierte Lüge per se sein muss, beispielsweise, kennst du diesen AfD-Einzelfall-Ticker, wo sie jeden, natürlich in Anführungsstrichen dann gesetzten Einzelfall aufschreiben, der tagtäglich in Deutschland passiert, also jeden Messerangriff, jede Gewalttat, die von Migranten durchgeführt wird. Die Mittel sind so durchschaubar, tendenziös und simpel, aber wir kriegen das selber gar nicht so gut hin. Ja, also ich weiß nicht, müssten wir einen Ticker machen, wo jedes Mal, wenn jemand mit Migrationshintergrund Abitur macht und ein Geschäft eröffnet, ein Startup-Unternehmen gründet oder friedlich mit der KVB gefahren ist, so ungefähr. Also es ist so durchschaubar tendenziös und trotzdem steht man ein bisschen eifersüchtig davor, wie simpel man die gewünschte Wirkung erzielen kann und selber sozusagen auf der Suche nach den Wegen dann doch eher verzweifelt.
Ja, apropos friedlich mit Bus und Bahn fahren, ich möchte mal hier zukommen.
Sag doch mal was Nettes über...
Ich hätte auch dafür plädiert, eine glatte Zahl, also direkt dann auf 59 Euro zu gehen, weil jeder Euro im System zählt. Und der Euro mehr pro Ticket bei 12 Millionen Kunden deutschlandweit bedeutet 100 Millionen Euro im Jahr Mehreinnahmen. Und die kann die Branche gut gebrauchen.
Ja, Guido Stilling, Geschäftsführer Stadtwerke Krefeld. Es ist sehr schön, 59 Euro, eine glatte Zahl.
Ja.
Können wir auch gleich drüber reden. Aber erstmal sag doch mal was Nettes über das Deutschland-Ticket.
Aber ich möchte schon hinzufügen, dass auch ich primär schaue, ob Produkte, die ich erwerben möchte, in der Fibonacci-Reihe oder eine Primzahl sind. Das ist mir ganz wichtig bei Preisen.
Ich dachte, ich sei die Einzige.
Du, ich habe vor 3 Wochen versucht, so ein Deutschlandticket zu buchen und dachte, komm, und das ist ja hier ich mit meiner DB-App und so weiter, ich mache das zack, zack, weil ich bin ja einer der größten Bahnfahrfans in diesem Land und bin seit 13 Jahren meistens sehr erfolgreich mit der Deutschen Bahn auf Tournee und habe, glaube ich, auch diese Band nur manchmal dabei, damit ich eine Ausrede habe, warum wir dann doch mal Auto fahren können, weil es mit dem Schlagzeug in der Deutschen Bahn dann ganz schlecht aussieht. Und jetzt wollte ich mir vor ein paar Wochen ein Deutschlandticket kaufen und bis heute, nach 3 Wochen, steht immer noch in der E-Mail, Ihr Abo wird leider erst mit Verzögerung bereitgestellt. Bitte stellen Sie keine Fragen, es dauert noch etwas. Ich glaube, da ist der Preis dann fast irrelevant, wenn man es gar nicht kriegt, wie ich.
Das ist schön. Das ist was Nettes über das Deutschlandticket.
Ansonsten ist es absurd. Ja, Menschen sind ja überglücklich durch diese Republik gereist, als es ein 9-Euro-Ticket gab. Und Menschen haben sich das Land angeschaut. Und das ist ja ein Grundrecht, dass man in Sachen Mobilität an unserer Gesellschaft teilhaben kann. Und da muss man, glaube ich, Fachpolitiker sein, um sich dann hinzustellen, also für 9 Euro können Sie an unserer Gesellschaft teilhaben. Wie wäre es mit 49? Das, weiß nicht, sind so viele Dinge in diesem Land hochsubventioniert, die eigentlich unrentabel laufen. Hier könnte man wirklich mit den richtigen Mitteln was Gutes bewirken. Menschen sind freiwillig irgendwie in weniger als 8 Stunden von Wolfsburg nach Braunschweig gefahren und waren glücklich. Ja, und jetzt, ich finde auch jetzt eine glatte Zahl, das könnte es nochmal richtig rausreißen für viele Leute.
Wir sind ja vereint in unserer Liebe fürs Bahnfahren an sich, ne? Ich finde das ja auch ganz toll. Diese Woche ist ein bisschen schwierig, weil ich war am Wochenende, also ich war in München und dann in Wien. Und die Strecke Wien-Berlin, um wieder nach Hause zu kommen, die ist ja sehr lang. Und dann hatte ich die verrückte Idee, nach dem Auftritt in Wien abends schon nach Passau zu fahren. Da wäre ich dann so um 1:30 nachts gewesen, da zu übernachten, damit die Strecke Passau-Berlin dann zumindest nicht Wien-Berlin ist. Nun war es da aber so, da kann die Bahn jetzt wirklich wahnsinnig wenig für, aber da gab es halt einfach total viele Flutschäden. Das heißt, es fiel ganz viel aus und dann stand ich so um 10:30 abends in Wien am Hauptbahnhof und kam da nicht mehr so richtig weg und bin am nächsten Morgen los und war dann Stunden unterwegs, weil ich einen Anschluss verpasst habe und dann 3-mal umsteigen musste und einmal bin ich gerannt und habe ihn gekriegt, den Anschluss, und alles war okay. Und dann, das ist das Faszinierende, war ich in Berlin am Hauptbahnhof und da war der S-Bahn-Verkehr unregelmäßig, wie das gerne dann so gesagt wird. Und das Tolle daran war aber, dass ich dadurch zufällig eine S-Bahn bekommen habe, die 3 Minuten früher fuhr. Und ich war total happy. Und das ist auch absurd, ne? Wie das Gehirn so funktioniert. Da hast du Stunden verschwendet sozusagen. Und dann habe ich mich total gefreut, dass ich eine S-Bahn 3 Minuten früher bekommen habe.
Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Auftritt verpasst dank der Deutschen Bahn, weil ich bin in Köln losgefahren und war nach 13 Stunden wieder zurück in Köln, allerdings ohne Sachsen-Anhalt erreicht zu haben. Und irgendwo mitten in Thüringen mussten wir auf so einem Regionalbahnhof raus, in Grimmental oder so. Und dann standen 400 Leute auf dem Bahnsteig. Dann hieß es, bitte kommen Sie einzeln in Ruhe, in Reihe und Glied nach vorne und sprechen Sie beim Lokführer vor. Der beugte sich dann aus seinem 7,5 Meter hohen Fenster raus und der wird dann im Einzelfall entscheiden, ob Sie Anrecht auf einen Taxigutschein haben. Und nach einer Stunde Vorsprechen sagten die ersten Leute, sag mal, hier gibt's doch gar keine Taxen, oder? Nee, natürlich nicht. Wir standen mitten im Nirgendwo und es gab exakt ein Taxiunternehmen mit 20 Kilometern Entfernung, was 2 Autos besaß. Also man muss bitte andere Dinge ehrlich und offen, transparent beschriften, wie die subventioniert sind. Ja, was in andere Bereiche von Mobilität und Gemeinwesen, was da reingesteckt wird. Ja, wenn man das mal ordentlich deklarieren würde, würde man sehen, dass es wahrscheinlich dass ein numerischer Klacks wäre, den öffentlichen Personennahverkehr für viele Leute oder zumindest für Menschen unter 18 freizugeben. Mit meinen 4 Kindern, was das für ein Akt war, dass die jetzt ihr Schüler-Versions-Deutschland-Ticket kriegen, das sind unfassbare Hürden, weil nämlich entschieden werden muss, kostet es 14, kostet es 7, kostet es 0 Euro, ist es das zweitgeborene, drittgeborene Kind und so weiter. Und dann muss das Schulbüro allen Ernstes für Kinder ab der 5. Klasse und die einen längeren Schulweg als so und so 4 Kilometer haben, müssen bei den näher gelegenen Gymnasien anrufen und fragen, guten Tag, es geht um Anton Zingsheim, ob der ein Deutschlandticket für 14, 7 oder 0 Euro bekommt. Nehmen Sie zurzeit Kinder in die 5. Klasse auf? Aha, nein, danke schön. Da muss sie die 3 nächstgelegenen Schulen anrufen, das für hunderte von Kindern an einer Schule, bis überhaupt mal raus, dass man die, und sie werden eh nicht kontrolliert. Weil ich glaube, es gibt überhaupt keine Kontrolleure mehr in den Straßenbahnen hier. Und es unfassbare Hürden, die aufgebaut werden, und andere Bereiche werden so gepampert mit Subventionen. Das ist wirklich, wirklich lächerlich. Wobei ich mir, Sarah, nicht sicher bin, wenn wir über Klimakrise und Nachhaltigkeit sprechen. Ich bin mir nicht wirklich sicher, was die wahre Ökobilanz der Deutschen Bahn ist, denn ich kenne bisher keine richtige Aufstellung darüber, was die wirklichen Ressourcenkosten sind, weil diese ganzen Bahntrassen müssen ja mit Granitschotter belegt werden, es müssen Schallschutzwände gebaut werden, Tunnel gebaut werden, Tausende von Tonnen Beton werden verbaut. Da bin ich noch auf der Suche nach einer richtig guten Aufstellung, was die wahren Klimakosten auch des Bahnfahrens sind, weil ich glaube, dass man sich das rein mit den Stromkosten sich das natürlich auch schön rechnet, ohne das Fliegen zu promoten. Wenn das Flugzeug erstmal in der Luft ist, kommt es ja ohne gebaute Strecke aus.
Das ist jetzt aber schwierig, weil ich kann es dir auch nicht sagen, aber du wirfst das jetzt so, oh, da bin ich mir aber nicht so sicher rein, ohne ja die Antwort selber zu kennen.
Ja, genau, ich sage, ich bin tatsächlich auf der Suche. Ich suche das seit Monaten, versuche ich eine gute, weil mir das irgendwann bewusst wurde, schlagartig, als ich durch den nächsten Tunnel fuhr, dass es ja sozusagen nicht, bei der Deutschen Bahn, es sind ja nicht nur die akuten Antriebskosten, Energiekosten, um den Zug fahren zu lassen, sondern es hängt ja eine riesen Infrastruktur dran.
Ja gut, aber also du hast dir diese Frage gestellt und du hast die Antwort aber nicht gefunden.
Bisher nicht, ich bin nur auf der Suche nach einer guten Aufstellung, was sozusagen die tatsächlichen Ressourcen fürs Bahnfahren angeht.
Ja, okay. Also ich will es jetzt halt nicht so, wenn wir es beide nicht genau wissen und die Zahlen nicht kennen, will ich es jetzt nicht so stehen lassen als so ein, naja, auch vielleicht ist ja Fliegen und Autofahren doch besser. Ich halte das ehrlich gesagt auch ohne die Zahlen zu kennen für relativ unwahrscheinlich. Aber vielleicht gibt es ja Menschen, die zuhören und die das besser wissen und das uns sagen können. Weil sonst bin ich eher so ein Fan davon, sowas dann einzubringen, wenn man einen konkreten Anhaltspunkt hat und nicht so ein diffuses Gefühl, dass da ja auch Tunnel gebaut werden müssen.
Ja, ich bin Fan von diffusen Gefühlen. Das ist mein diffuses Gefühl, während ich nach wie vor begeistert in der Bahn sitze, aber mit diffusen Gefühlen.
Ich bin vor allen Dingen, ehrlich gesagt, großer Fan vom Deutschlandticket und auch von dieser Preiserhöhung. Ich finde das ja ganz toll, weil ich finde, dass es so ein Beweis dafür ist, dass es vorausschauendes Handeln in der Politik doch geben kann, weil sie so toll darin waren, es und so gut darin waren, es Deutschland-Ticket zu nennen. Ne? Weil da war ja sozusagen das Potenzial der Preiserhöhung einfach schon mitgedacht. Und da kann man sehen, dass sie das können. Die können einfach vorher denken, oh, in einem Jahr werden wir das vermutlich erhöhen müssen wollen. Und dann nennen die das Deutschland-Ticket. Und bei so vielen anderen Themen, da werden sie plötzlich davon überrascht, dass es Änderungen geben muss, weißt du? Und ich finde, das macht mir Hoffnung. Aber das große Problem ist ja auch gar nicht nur, dass es jetzt 58 Euro kostet und nicht mehr 49, sondern das große Problem ist ja auch, dass niemand weiß, wie teuer es nächstes Jahr und übernächstes Jahr wird. Und ich glaube, wenn ein preiswertes Abo erstens natürlich für viele Menschen zugänglich sein und bleiben soll, aber zweitens eben auch dazu führen soll, dass Leute wirklich einfach ihr Auto vielleicht sogar nicht nur stehen lassen, sondern ihr Auto verkaufen, dann passiert das nicht, wenn es keine Zuverlässigkeit in der Preisgestaltung gibt. Darin sehe ich das größere Problem noch als jetzt in diesem konkreten Betrag 58 Euro.
Glaubst du ernsthaft, dass jemand sein Auto abschafft aufgrund des Deutschland-Tickets? Egal, selbst wenn es 4,99 Euro kosten würde?
Ich glaube, wenn das 4,99 Euro kosten würde, ist interessant, dass du das sagst, wenn es so ein, wir können auch wieder auf die 9 gehen, wenn es 9 Euro kosten würde, garantiert dauerhaft. Und sie würden natürlich, das darf man ja immer nicht vergessen, dazu zu sagen, sie würden nicht nur diesen Preis anbieten, sondern auch genügend Züge, in denen man dann auch wirklich fahren kann und die zuverlässig fahren. Weil es ist ja nicht nur der Preis, der Menschen abhält, ne, sondern es ist ja auch die mangelnde Zuverlässigkeit. Wenn sie das bieten würden, dann ja. Dann würden Leute deswegen ihr Auto verkaufen, natürlich.
Ich stecke ja morgens hier in der Straßenbahn und im Bus mit meinen Kindern, um zur Schule zu fahren. Also ich gehe nicht mehr zur Schule, aber ich fahre dann wieder zurück. Und mein morgendlicher Eindruck ist erstens, dass es fast nichts Schlimmeres gäbe, als wenn noch mehr Menschen sich für Bus und Bahn entscheiden.
Aber deswegen habe ich gesagt, es müssen halt auch genügend Züge fahren.
Ja, aber Sie haben ja jetzt schon keine Leute, die diese Züge und Busse fahren, weil jeder Dritte dann hier in Köln ausfällt, weil es Personal fehlt. Also die Leute sind ja nicht bescheuert, die sehen ja, was hier morgens los ist und wissen auch, dass es, glaube ich, illusorisch ist, dass hier in Köln auch nur ein paar Prozent mehr Menschen sich plötzlich für den öffentlichen Personennahverkehr entscheiden, weil das hier so schon kollabiert.
Am Anfang dieser Folge warst du noch so, ach, ich hatte ja gedacht, die Grünen und die FDP, das könnte was werden. Du warst so voller Hoffnung, du hast es selber sogar Naivität genannt und jetzt bist du so komplett abgebrüht, ja, wird ja sowieso alles
nichts. Nee, ich sage nicht, wird nicht alles nichts, aber sozusagen die Frage, was das Deutschlandticket kostet, ist eine Frage und natürlich gibt es bestimmt eine Schmerzgrenze für viele Menschen und es gibt aber auch eine Schmerzgrenze, was die Verkehrsunternehmen sozusagen leisten können für so viel Geld, was sie dann nicht einnehmen. Also es gibt sicherlich auch eine Schmerzgrenze, eine verständliche nach unten. Und trotzdem sieht man ja, dass ein wahnsinniger Rattenschwanz daran hängt. Auch für mich ist ja meistens nicht die Frage, was kostet das Bahnticket irgendwo hin, sondern dass man halt immer unzuverlässiger überhaupt ankommt. Und sozusagen, ich sehe hier morgens erstmal die Frage, wie man überhaupt in die Straßenbahn reinkommt, weil wir oft die nächste nehmen. Weil die Tür gar nicht mehr aufgeht.
Ja, ja, aber das ist, also ich glaube, wir haben gerade einfach ein bisschen aneinander vorbeigeredet, weil das habe ich ja gesagt. Ich habe gesagt, man muss immer mitdenken, dass eben auch genügend Züge fahren und dass sie zuverlässig fahren, weil Zuverlässigkeit ja ein größerer Faktor fast noch als die Preisgestaltung für die Leute ist, ob sie Bahn fahren oder nicht. Aber dann,
ja, ja, und das,
dann
war, das wäre eben meine große, das war eben meine, wie wir sagen, naive Hoffnung nach der letzten Bundestagswahl, dass diese Mischung aus, okay, der Klimawandel ist real und es müssen Maßnahmen ergriffen werden, gepaart mit einem, okay, dann transformieren wir jetzt aber echt super gut das Verkehrswesen in Deutschland. Indem wir auf neue Technologien und neue Ideen setzen, dass diese Mischung, das ist ziemlich geplatzt, so als Zukunftsblase.
Noch ist es ja nicht vorbei. Die Ampel gibt es ja noch, zumindest bis Dezember. Wer weiß, was dann passiert. Christian Lindner hat doch ein Ultimatum gesetzt.
Weiß, und Kubicki also doch auch, glaube ich, oder? Und wenn Kubicki, was Kubicki prognostiziert, kommt bestimmt.
Ich glaube auch, was Wolfgang Kubicki sagt, kommt so, wie es für immer war. Ich bin ja großer Wolfgang Kubicki-Fan. Und ich finde das schön, dass wir diese Folge mit Wolfgang Kubicki beschließen, weil wer wäre würdiger als Abschluss für diese Folge. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz durch, denn es gibt ja wie immer noch das hier.
Eine letzte Frage.
Eine letzte Frage ist eine Rubrik, in der es eine letzte Frage gibt. Deswegen haben wir sie so genannt. Es gibt sogar zwei letzte Fragen, nämlich eine von dir an mich und eine von mir an dich. Die muss nicht politisch sein, sie kann lustig oder ernst sein. Hast du dir eine ausgedacht?
Ja, liebe Sarah, jetzt bist du fast so bekannt in Deutschland mittlerweile wie Sarah Wagenknecht. Wenn du statt weiter Unterhaltung zu machen bei der nächsten Bundestagswahl antreten würdest, für welche Partei würde Sarah Bosetti starten?
Bündnis Sarah Bosetti, logischerweise. Das würde ich dann gründen. Nein, ich habe ja eine Partei gegründet, die BFD, weil ich dachte, AfD hat nicht funktioniert, also BFD, Bibi Iltisse für Demokratie. Mal gucken, vielleicht werde ich damit gewinnen. Nein, ich werde nicht in die Politik gehen. Politik wird wirklich, ich wäre so eine unglückliche Politikerin. Ich sage es immer wieder, ich finde Politik ganz toll, wenn man Politik begreift als das, was sie eigentlich ist und sein soll, nämlich die Gestaltung unseres Miteinanders und unseres Zusammenlebens. Aber ich glaube, dieses ganze Politik-Game würde mich zermürben. Und worin ich auch tatsächlich, glaube ich, nicht gut wäre, also man muss ja wissen, wo die eigenen Talente liegen und wo sie nicht liegen, ist darin, von möglichst vielen Menschen gemocht zu werden. Das ist nicht meine große Stärke, weißt du? Also ich war auch früher in der Schule nicht die bei den coolen Kindern ganz oben war oder so, sondern ich war bei den uncoolen Kindern, aber die mochten mich so, ne? Das war okay, also es war jetzt nicht so, dass mich alle gehasst haben oder so, aber ich war nie in der coolen Gang. Ich kann keine Mehrheiten generieren, glaube ich. Dafür bin ich nicht gemacht. Und das ist völlig in Ordnung für mich, weil, wie du weißt, ist das in der Kunst gar nicht notwendig. Weil in der Kunst ist es, geht es ja nicht darum, dass einen irgendwie möglichst viele und alle mögen und so, sondern es geht darum, Menschen zu erreichen, gerne auch viele Menschen so, aber du sozusagen dein Existenzrecht oder dein Mitmachrecht, das trifft es, glaube ich, mehr, hängt nicht davon ab, ob es nun 20, 200 oder 2000 sind, die sich deine Kunst anschauen kommen. Im Kapitalismus macht es den Unterschied, ob du damit viel oder wenig Geld verdienst, natürlich so, ne? Aber grundsätzlich darfst du mitmachen.
Auf jeden Fall ist die Kunst ein herrliches Sammelbecken für uns ehemaligen uncoolen Kinder.
Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich, das stimmt wirklich.
Und was
das
du eben gesagt hast, finde ich ganz schön, nämlich dass Politik als die Gestaltung unseres Miteinanders nochmal was anderes ist als das, was wir oft mit Politik bezeichnen, nämlich das Politik-Game. Und das ist vielleicht manchmal nochmal ganz gut, wenn man das auseinanderhält, dass Demokratie auch sozusagen abseits und vor allem abseits dieses ganzen Politikwahnsinns in Berlin stattfindet. Eine liebe Freundin von mir hat mal den tollen Satz gesagt, Politik ist keine Demokratie. Und da kann man sehr lange erfolglos drüber meditieren.
Ja, das ist schön. Das ist wirklich ein schöner Satz. Wo wir bei der Kunst sind oder waren, kann ich mit meiner Frage an dich ein bisschen anschließen. Was war, weil ich habe ja jetzt nicht so viel Stimme und ich habe tatsächlich so ein bisschen eine verrückte Woche. Ich bin morgen und übermorgen wieder auf Tour, vermutlich. Also übrigens ganz kurz, liebe Menschen in Heilbronn und Aschaffenburg, ich weiß noch nicht ganz sicher, ob ich komme. Wenn nicht, dann wisst ihr warum, weil ich dann vielleicht morgen gar keine Stimme mehr habe. Aber eigentlich möchte ich morgen auf Tour fahren. Und das ist ja immer so ein bisschen, ich will natürlich auch nicht, dass ich will ja nicht auftreten, wenn die Leute dann keinen Spaß mehr haben. Also man will ja auch gut sein für die Menschen, ne? Und das habe ich heute beim Podcast mich auch schon gefragt. Ich hoffe, niemand hasst mich jetzt dafür, trotzdem mit ihm oder ihr geredet zu haben, trotz dieser Stimme. Deswegen meine Frage.
Meinst du, dass Leute sagen, also Sarah Bosetti, ich finde diese Schleimhäute finde ich wirklich nicht gut. Dieses Röcheln, das habe ich abgeschaltet.
Naja, also ich meine, es gibt auch einen Zustand, in dem es wirklich einfach unangenehm ist, Menschen zuzuhören. Und ich weiß wirklich nicht, in welchem Zustand ich gerade bin. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, in welchem Zustand ich morgen sein werde. Bei dieser Podcast-Folge könnte natürlich auch Leute sagen, okay, ich höre mir das 2 Minuten an und ich mache wieder aus. Aber wenn Leute jetzt wirklich Eintritt bezahlen und dann dahin kommen und denken, ich habe mir jetzt einen Abend freigehalten, es gibt einen Babysitter, ich bin froh, dass ich hier bin und dann röchel ich die da 2 Stunden voll, ist ja auch nicht ganz fair. Zugleich ist es natürlich genauso blöd, abzusagen, ne, und so.
Das, aber du verkörperst heute stimmlich auch eine Wahrheit über unsere Gesellschaft, nämlich, dass die Freischaffenden eben auch krank arbeiten.
Ja, aber ich bin, da muss man ehrlicherweise ja auch sagen, ich tue das ja jetzt gerade nicht aus der Not heraus, sondern weil ich will. Also ich will mich da sozusagen nicht, ich hätte das heute nicht machen können.
Und ich muss das hier trotzdem nicht machen.
Nein, ja, nee, ich meine es nicht aus dieser arroganten Haltung, aber ich hätte es nicht machen können. Niemand hätte es mir übel genommen. Der NDR hätte mich nicht rausgeschmissen, behaupte ich jetzt einfach mal so, ne? So. Und ich wäre nicht auf der Straße gelandet. So, das wäre alles okay gewesen. Das ist nur mein merkwürdiger und vielleicht ein bisschen bescheuerte Einstellung zu, ich mache das jetzt aber so, ne? Also es ist sozusagen meine eigene Schuld, dass ich das mache. Die Realität, die du ansprichst, existiert aber trotzdem. Ich will die nur nicht für mich vereinnahmen. Weißt du, was ich meine? Wir sind immer noch nicht bei der Frage, die ich dir stellen wollte.
Du bist dreimal erfolgreich abgelenkt. Was?
Ja, das ist super. Aber zugleich ist es auch so, ich will dir eine Frage stellen und schaffe es dann, dass ich aber eigentlich die ganze Zeit über mich rede. Super. Ich wollte dich fragen, was war der absurdeste Zustand, körperlich, geistig, kannst du dir aussuchen, in dem du auf der Bühne standst?
Oh, das weiß ich noch. Das war in Travemünde vor ein paar Jahren. Und da hatte ich 41,5 Fieber. Ich bin fast nie krank, nur so einmal im Jahr. Und dann aber richtig. Und hatte schon als kleines Kind immer sehr schnell sehr hohes Fieber. Und ich weiß nicht, ob du persönlich den Zustand kennst, wenn man so über 40,5 hinausgeht, ja, dann wird aus diesem körperlichen Gebrechen recht schnell so eine überkandidelte Party. Weil ich glaube, ab 41 Grad Celsius ist man eigentlich in einer anderen Wirklichkeit unterwegs. Und ich weiß bis heute nicht, was ich da gespielt habe. Weißt du, dass man, wahrscheinlich ist dieser Text einfach irgendwie subkutan so vorhanden, dass sich das abspielt wie so eine Filmrolle. Aber das war sehr absurd, weil ich auch zum Teil dann so, wenn das Publikum was gesagt hat, das Gefühl hat, es kommen so einzelne Buchstaben auf mich zugeflogen. Ich habe also sehr schnell gesprochen, glaube ich, eben 41,5 Grad. Das Publikum und die Außenwelt aber in so einer ziemlichen kaugummiartigen Zeitlupe wahrgenommen. Das ist Kabarett on Fever.
Hast du das dem Publikum gesagt?
Natürlich nicht.
Obwohl du weißt es wahrscheinlich nicht mehr.
Aber das ist so lange her, damals hatte man sich noch nicht so viel Gedanken gemacht um Ansteckung und Körperkontakt von fiebernden Menschen. Das war noch in der guten
Zeit. Ja, ich habe übrigens,
Zeit.
falls sich darüber jemand Sorgen macht, das haben wir gar nicht erwähnt heute am Anfang, ne? Aber wir sitzen nicht in einem Raum. Ich habe extra, also wir hätten sowieso nicht in einem Raum gesessen.
Ach so, das war mir gar nicht klar.
Ist dir nicht aufgefallen, nee. Ne? Genau. Aber wir hätten zwar in verschiedenen Städten gesessen, so oder so, aber ich hätte eigentlich auch in einem Studio gesessen, habe dann aber gesagt, nee, ich setze mich lieber in mein Wohnzimmer, weil ich eben auch nicht weiß, ob ich jetzt gerade ansteckend bin oder nicht, oder ob das einfach, weil der Grund, aus dem ich heiser bin, war ja, das haben wir vorhin ehrlich gesagt, ich habe es gar nicht wirklich erklärt, warum ich jetzt heiser bin. Es war einfach nach diese After-Show-Party, nennt man das dann ja bei diesem Fernsehpreis, es war halt so laut, dass du die ganze Zeit brüllen musstest, wenn du dich mit jemandem unterhalten wolltest. Und ich habe das ja nicht mal lange gemacht. Wie gesagt, 22:45 war ich da raus. Aber es war lang genug, um wirklich fast meine Stimme zu verlieren. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob ich ansteckend bin, ne? So, ich habe einfach nur diese Stimme gerade. Aber ich dachte, für den Fall, das setze ich mich lieber nach Hause.
Ja, das ist ja auch das Schöne an Podcasts und Hörfunk allgemein, dass man ein gewisses Kopfkino erhalten kann, aber nie weiß, ob der interviewte Gesprächspartner überhaupt eine Hose anhat.
Ja, das verraten wir auch heute nicht. Das ist die eine Frage, die in diesem Podcast unbeantwortet bleibt heute. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles geklärt. Das war Bosettis Woche für heute. Euer Lob für diese Folge dürft ihr wie immer gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Eure Kritik dürft ihr wie immer nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de, denn, naja, Feedback-Kultur gerne, aber nur bei positivem Feedback. Abonniert Bosettis Woche gerne, und in 2 Wochen, am 11. Oktober, gibt es eine neue Folge, und zwar mit Abdel Karim. Das wird bestimmt auch richtig cool. Und weil 2 Wochen viel Zeit sind, könnt ihr in der Zwischenzeit auch gerne andere Podcasts in der ARD-Audiothek hören. Zum Beispiel könnt ihr euch Martin Zingsheims Podcast anhören. Der trägt, das meinst du jetzt wirklich nicht ernst, Martin, den Titel Zingsheim geigt rein. So, schon wieder so ein Nachnamentitel. Furchtbar ist das, aber hört ihn euch an. Und vielen Dank, Martin, dass du das heute mit mir durchgestanden hast und dass du mit deiner wunderschönen Stimme, meine wunderschöne Stimme, nochmal aufgewertet hast. Es ist, wie es ist. Es war sehr schön mit dir. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich habe zu danken.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche. Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.